Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute möchte ich über die Kapitel 1 bis 9 aus dem Markus-Evangelium predigen. Keine Angst, nicht alle Kapitel, sondern ich greife nur jeweils einige Verse heraus. Es wird eine Fragepredigt sein. Ich weiß zwar nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber in dieser Predigt will ich einige Fragen aufwerfen. Auf viele Fragen habe auch ich keine fundierte Antwort. Vielleicht bewegen dich diese Fragen aber auch. Vielleicht hast du dir darüber aber auch noch nie Gedanken gemacht. Und mag sein, dass sich für dich das Nachfolgende eigenartig und fremd anhört. Am 1. Januar habe ich in meiner stillen Zeit mit dem Markus-Evangelium angefangen und gerade heute Morgen beendet. Und beim Lesen ist mir aufgefallen, oder wenn ich es fromm ausdrücken würde, der Herr hat mir gezeigt, dass es drei wesentliche Dinge gibt. Jesus hat verkündigt. Jesus hat Kranke geheilt und Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Als ich im 9. Kapitel angekommen war, wunderte ich mich, dass oft von Dämonen oder auch böse Geister genannt die Rede war. Dämonen und die Befreiung der Menschen von Dämonen kommen häufig vor. Manchmal hat Jesus Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben in ein und demselben Zusammenhang. Jesus tat beides an einem Abend oder in einer Situation. Manchmal wird uns aber nur von Heilung oder nur von der Befreiung von Dämonen berichtet. Verkündigung. Ich finde, Verkündigung findet heute statt wie damals. Nun, vielleicht nicht in der gleichen Art, nicht in der gleichen Öffentlichkeit, nicht so vollmächtig, nicht so geisterfüllt vielleicht, nicht so, aber sie findet statt. Mindestens jeden Sonntag können wir Gottesdienste erleben, wenn auch nur via Livestream. Und dazu gibt es noch jede Menge Verkündigung in den Medien. Von daher behaupte ich, wir haben keinen Mangel an Verkündigung. Wir sind überreich beschenkt mit Verkündigung. Krankenheilung. Hier, finde ich, sieht es schon ein wenig anders aus. Wir beten zwar auch heute noch für Kranke, wir flehen manchmal um sein Eingreifen. Manche christliche Werke veranstalten sogar sogenannte Heilungsabende oder Heilungsgottesdienste. Aber solche Heilungen, wie sie uns in der Bibel berichtet sind, finden doch nur selten statt, oder? Selten hören wir von kompletter oder spontaner Heilung. Und wenn wir davon hören, dann sind wir eher skeptisch. Ja, dass jemand nach einem Gebet bezüglich seiner Krankheit Besserung erfährt, das ist uns geläufig. Aber Besserungen gibt es bei Jesus nicht, sondern bei ihm war immer vollständige Genesung da. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, oft und sehr oft wird der Kranke eben nicht geheilt, wenn wir beten. Wenn wir heutzutage krank sind oder sich Krankheit auch nur abzeichnet, gehen wir sofort zum Arzt. Auf jeden Fall beten wir aber für Kranke. Das ist zwar nicht das Gleiche wie Kranke gesund machen, von daher beten wir falsch, haben wir keine oder zu wenig Vollmacht. Dieses Thema wäre eine eigene Predigt wert und auch dies will ich jetzt heute nicht weiter verfolgen. Nun komme ich zum dritten, was Jesus getan hat. Er hat Dämonen ausgetrieben. Von Dämonen austreiben höre ich so gut wie nichts. Oder hast du schon mal eine Predigt dazu gehört? Oder ein Seminar besucht? Ich jedenfalls weiß dazu sehr wenig. In der katholischen Kirche hören wir noch ab und zu von Exorzismus, meist dann mit einem sehr negativen Ton in den Medien. Mit Exorzismus bezeichnet man die Praxis, Dämonen bzw. Teufel, die in Menschen vermutet werden, auszutreiben. Exorzismus wird auch Befreiungsdienst, Teufels- oder Dämonenaustreibung genannt. Wenn Menschen von Dämonen oder vom Teufel bewohnt oder beherrscht werden, dann bezeichnet man das auch als Besessenheit. Wie äußert sich Besessenheit? Und hier fand ich eine große Spannweite an Meinungen. Viele bezeichnen schon Rauchen, Pornografie, Horoskope als Besessenheit. Besessen von diesen Dingen, die einen Zwang auf einen ausüben, an denen man gebunden ist. Eine Sucht sozusagen. Die Spannweite geht aber auch weiter bis dahin, dass Dämonen in einem wohnen. Dämonen sind analog zu den Engeln die Helfer des Teufels. Sie gehören zu seinem Reich. Nun, werden der eine oder andere unter uns sagen, Teufel, Dämonen, die gibt es doch nicht real. Viele Menschen, auch Christen, glauben nicht, dass Satan eine reale Person ist. Sie meinen lediglich, ja, gut, das Böse in der Welt, das gibt es schon. Und auch manche Menschen haben eben einen mehr oder weniger bösen Charakter. Diese Meinung teile ich nun entschieden nicht. Es gibt Gott, Christus auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht der Widersacher, der Teufel. Es gibt Engel, die Gott dienen und es gibt Dämonen, die dem Teufel dienen, seine Helfer. Die Bibel, finde ich, ist hier ganz eindeutig. Und nun möchte ich ein paar Stellen aus der Bibel lesen. Im Markus-Evangelium, schon im Kapitel 1, heißt es, sie kamen nach Kapernaum, gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken. Und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündet. Sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Fazit: Der Mann mit dem bösen Geist, auch als unreiner Geist übersetzt, ist in der Synagoge. Er besucht also das Haus Gottes, dort, wo Gott angebetet wird, wo von Gott gesprochen wird. Der böse Geist erkennt Jesus als den Heiligen Gottes, als Gott selbst. Die anderen, die normalen Besucher, in Anführungszeichen, wundern sich zwar über diesen Jesus, sie erkennen ihn aber nicht als den Sohn Gottes. Jesus befiehlt dem bösen Geist. Der böse Geist zerrt noch im bzw. an dem Menschen rum, schreit und dann ist er weg. Für die Menschen der damaligen Zeit waren unreine Geister nichts Unbekanntes, nichts Neues. Aber dass ein Mensch über diese Geister Vollmacht hat, das versetzte sie in Staunen. Und wenn wir im gleichen Kapitel ein bisschen weiterlesen, im Vers 32, am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Auch hier Fazit: Dämonen gab es offensichtlich an jeder Hausecke. Vers 34 betont, dass Jesus den ganzen Abend lang Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben hat. Und im Vers 39 dann wird zwar nicht mehr von Krankenheilung berichtet, aber dass Jesus in den Synagogen verkündigte und Dämonen austrieb. Wenn wir zwei Kapitel weiterschauen, in Markus Kapitel 3, Vers 11 heißt es, und wenn die von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Auch an dieser Stelle erkennen die bösen Geister in Jesus den Sohn Gottes. Die bösen Geister damals erkannten mehr, als die Menschen damals erkannten. Im Kapitel 5 im Markus-Evangelium, da ist die Heilung des besessenen Gerasseners geschildert, so wird er bezeichnet. Und ich fasse diese Geschichte mal kurz zusammen. Das war eben ein Mensch, der hauste in Grabhöhlen und niemand war in der Lage, ihn zu bändigen. Nicht einmal mit Ketten konnte man ihn festhalten, die hat er gesprengt. Und dieser Mann schrie und schlug mit Steinen auf sich. Aber auch er schrie, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Und Jesus, im Vers 8, war ihm entgegengetreten und hat gesagt, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Dann fragt ihn Jesus, wie viele seid ihr? Und er sagt, Legionen. Das heißt, er hatte nicht nur einen bösen Geist, er hatte eine ganze Schar an bösen Geistern in sich. Und die bösen Geister flehen ihn, dass er sie nicht wegschickt und dann bitten sie, dass sie wenigstens in die Schweine fahren dürfen und die Schweine stürzen sich dann den Abhang hinunter und so weiter. Und dann heißt es in Vers 15, als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm, bei Jesus. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen waren, saß jetzt da, begleitet und bei klarem Verstand. Und dabei kamen sie es mit der Angst zu tun, die Menschen. Dies ist vielleicht, wenn ich das zusammenfasse, die krasseste Geschichte, die wir im Neuen Testament finden zum Thema Besessenheit. Heute würden wir vielleicht sagen, dieser Mann ist verrückt. Im wahrsten Sinn des Wortes, geistesgestört. Der hauste in Grabhöhlen, hatte unbändige Kräfte. Und hier hören wir, dass in diesem Menschen viele Dämonen waren. Und auch diese Dämonen erkennen ebenfalls Jesus als Sohn Gottes an. Die Dämonen verschwinden auch nicht einfach und lösen sich in Luft auf. Nein, sie brauchen einen anderen Ort, wo sie hingehen können, wenn sie einen Menschen verlassen. Nun komme ich zu einer ganz entscheidenden Stelle. In Kapitel 3 heißt es erstmal, und Jesus bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Im Kapitel 6 wird dann das fortgesetzt und aufgegriffen. Da heißt es im Vers 8, und ich lasse andere Verse dazwischen weg, er befahl ihnen, nichts mitzunehmen außer einem Wanderstab. Keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Fazit auch hier. Die zwölf Jünger, die sollen verkündigen und Dämonen austreiben. Jesus gibt ihnen dazu die Vollmacht. Offensichtlich hatten sie diese nicht von vornherein. Anmerkung, unter diesen 12, da war wohl auch Judas Iskariot, der Verräter. Die 12, sie verkündigten Umkehr. Die Menschen sollten sich von ihren Sünden abkehren. Sie trieben die Dämonen aus. Sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und hier haben wir in dieser Geschichte diesen Dreiklang: Verkündigung, Dämonen austreiben und heilen. Und wie ging dieser Dienst vonstatten? Ohne die geringste Sicherheit, voll im Vertrauen. keine Nahrung, keinen Vorrat, kein Geld, kein Ersatzhemd, natürlich auch kein Handy, wo ich schnell Hilfe holen könnte. Nein, der Dienst sollte voll im Vertrauen stattfinden. Ist vielleicht dies auch eine Ursache mit, dass unser Dienst oft ohnmächtig ist, im Sinne von ohne Macht, ohne Vollmacht? Wenn ich weiterschaue, in Markus Kapitel 7 dann, da ist einer Frau aus Syrophönizien die Rede. Da heißt es, schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämonen aus ihrer Tochter auszutreiben. Nun kommt es zu einem Wortgefecht mit Jesus, aber schließlich sagt Jesus zu ihr, du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett, der Dämon hatte es verlassen. Fazit hier, eine Frau, eine Heidin, hat erkannt, dass ihre Tochter einen bösen Geist hat. Diese Frau hatte zudem den Glauben, dass Jesus ihrer Tochter helfen kann. Und ohne großes Zutun, aus der Ferne befreit Jesus ihre Tochter von dem Dämon. Jesus musste nicht einmal die Tochter sehen, so konnte er das tun. In Markus Kapitel 9, und das ist jetzt das letzte Beispiel, da kommt es nochmal zur Heilung eines besessenen Knaben. Und das Besondere daran ist, die Jünger, die können diesen Knaben nicht befreien. Kennzeichen war, dass der böse Geist den Jungen auf die Erde warf und der Junge dann mit Schaum vor dem Mund knirschte und ganz starr wurde. Hier versagen die Jünger. Sie wollten den Dämon oder die Dämonen austreiben, aber es gelingt ihnen nicht. Und Jesus sagt dann im Vers 9, 29 Kapitel 9, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Fazit. Bei den Jüngern klappt es dieses Mal nicht. Vorhin in Kapitel 8 haben wir gehört, dass sie sehr erfolgreich waren. Da wurde nicht von Niederlagen berichtet. Glaube scheint aber auch in diesem Fall eine entscheidende Rolle gespielt zu haben und das Gebet. Gebet, sicherlich ist damit nicht ein sogenanntes einfaches Gebet gemeint. Ich denke eher, da war ein Gebetskampf erforderlich. Und wenn ich dann im Markus-Evangelium weiterblättere, dann höre ich nichts mehr von Dämonenaustreibung und auch nichts mehr von Heilungen. Aber im sogenannten unechten Markus-Schluss gibt Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl. Und dann heißt es im Vers 17, Kapitel 16, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und im Vers 20, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Und das heißt, also auch Befreiung von Dämonen ist solch ein Zeichen. Und manche denken, naja, mit Jesus hat das dann eben aufgehört. Aber wenn ich in die Apostelgeschichte reinschaue, dann können wir lesen, dass es auch nach der Himmelfahrt von Jesus dieser Dreiklang von Verkündigung, Heilung und Befreiung von bösen Geistern Kennzeichen des Dienstes der Apostel war. Philippus wird sogar namentlich einmal genannt und auch von Paulus lesen wir, dass Verkündigung, Heilung und Befreiung zu seinem Dienst gehörte. Wenn ich mir diese Geschichten, die wir jetzt in ganz kurzer Form gehört haben, ansehe, dann war die Besessenheit, dann waren die Besessenen oft für mein Dafürhalten, was man so liest, ganz normale Menschen, mit Ausnahme von diesem besessenen Gerasener. Nirgends wird uns berichtet, dass sie besonders böse waren oder besonders sündhafte Menschen gewesen wären. Es wird auch nicht berichtet, dass sie Trunkenbolde waren oder Habgierige oder Ehebrecher oder sonst ein böses Laster gehabt hätten. Besessenheit, denke ich, ist auch was anderes als Unglaube oder einfach nur Gegnerschaft zu Jesus und seiner Lehre. Ich kenne keinen Bericht in der Bibel, in dem berichtet wird, dass von einem Pharisäer, Sadduzäer oder Schriftgelehrten Dämonen ausgetrieben wurden. Besessenheit hat daher für mich eine viel tiefere, eine geistliche Dimension. Besessenheit, das heißt böse Geister, das ist für mich etwas Widergöttliches. Und diese geistliche Dimension, die würde ich gerne mehr ergründen. Warum sollen unter uns nicht auch Menschen mit bösen Geistern sein? Wenn damals Menschen mit bösen Geistern in der Synagoge waren, sollten solche Menschen nicht auch in unserer Gemeinde sein? Lieben gar die bösen Geister das göttliche Umfeld? Wenn Befreiung nötig war, sollten wir heute Befreiung von bösen Geistern nicht mehr oder weniger nötig haben? Könnten böse Geister nicht auch der Grund sein, dass wir in der Gemeinde heute vielfach oft schwach, kraftlos und freudlos sind? Genauso wie Jesus möchte, dass seine heilmachende Botschaft der Rettung verkündet wird, sollte er nicht auch ein großes Interesse haben, dass auch heute noch Menschen befreit werden von bösen Mächten, von bösen Geistern, damit sie glückliche und vollmächtige Nachfolger werden? Ich habe mich daher gefragt, warum hören wir zu diesem Thema nichts oder auch wenig? Antworten könnten sein, einfach weil wir zu wenig wissen oder weil uns die Vollmacht fehlt oder weil wir nicht genug vom Heiligen Geist haben, um die Dämonen zu erkennen oder vielleicht sogar, weil wir leugnen, dass es auch heute noch Dämonen gibt. Weitere Frage, wenn wir zwar bejahen, dass es Dämonen heute noch gibt, warum tun wir diesen Dienst der Befreiung heute nicht mehr? Von daher, eingangs sagte ich, das ist eine Fragepredigt. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe das heutige Thema nicht ausgewählt, um intellektuell etwas Besonderes heute zu bieten. Auch nicht, um euch mit neuem Wissen zu versorgen, sondern damit das Wort Gottes in der Breite erkennbar wird. Denn, und das ist meine These, das Christentum ist mehr als eine Glaubenslehre über den richtigen Weg zur Seligkeit. Wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, Erfahrungen zu diesem Thema hast oder auch Antworten zu meinen aufgeworfenen Fragen hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir die mitteilen würdest. Denn ich würde gerne mehr lernen wollen und wachsen wollen bei diesem Thema. Frage: Warum kam Jesus in die Welt? Um uns zu erretten. Okay, von was will er uns erretten? Vom ewigen Tod. Deswegen Aufruf zur Buße, Verkündigung der rettenden Botschaft. Zweitens, von Krankheiten. Deswegen hat er geheilt. Drittens, um uns zu erretten von der Macht der Finsternis, und das ist der Teufel, von dem Bösen und den bösen Mächten zu einem freien Leben. Der Teufel will uns knechten, auch wenn er uns vielleicht erstmal lockt, aber Jesus will uns Freiheit und Frieden geben. Das war jetzt wieder dieser Dreiklang. Nochmal die Frage von der anderen Seite, warum kam Jesus in die Welt? Eine Antwort finden wir im ersten Brief des Johannes, Kapitel 3, Vers 8, dort heißt es: Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn wir seine Jünger sind oder sein wollen, sollte dann das nicht auch unser Auftrag sein? Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 11, Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Paulus fordert daher uns auf, aktiv zu werden, die Werke der Finsternis ans Licht zu bringen. Denn nur was ans Licht kommt, das kann gereinigt werden, das kann auch heil werden. Und was sagt Jesus noch zu seinen Jüngern? Und bezeichnen wir uns nicht auch oft als seine Jünger, seinen Nachfolger? Er sagt, geht hin und treibt Dämonen aus. Um das zu tun, brauchen wir Vollmacht. Müssen wir die Dämonen erkennen und wir müssen wissen, wie man diese austreibt. Und hier sehe ich einfach Defizite bei uns und auch bei mir, erhebliche. Zum Schluss möchte ich noch ein paar ganz kurze eigene Erlebnisse zu diesem Thema euch mitteilen. Ich erinnere mich an einen mittlerweile verstorbenen Baptistenprediger, der ab und an bei einer Tagung aus seinem Befreiungsdienst sehr zurückhaltend erzählt hat. Er mahnte immer, dass wir solch einen Dienst nicht alleine tun sollten. Klammer auf, in Apostelgeschichte 19 wird uns berichtet, wie gefährlich der Befreiungsdienst sein kann, wenn er nicht im Willen und Auftrag Christi geschieht. Er hat immer wieder auch betont, dass wir, wenn wir solch einen Dienst tun, uns unter das Blut Jesu Christi stellen. Und dass wir nach einem solchen Dienst uns reinigen müssen von dem Einfluss der bösen Mächte. Und dass besessene Menschen unbändige Kräfte entwickeln können und alles kurz und klein schlagen bei einer Befreiung. Zweites Beispiel oder Erinnerung, mein Cousin, der hatte sich im jugendlichen Alter dem Teufel verschrieben. Was ihn dazu getrieben hat, weiß ich nicht. Er wurde danach Alkoholiker. Er brachte enormes und unsagbares Leid über seine Familie, insbesondere auch seine Mutter, die eine tiefgläubige Frau war. Und ein Jahr nach dem Tod seiner Mutter, er war dann ungefähr 50 Jahre alt und war mittlerweile in der Gosse gelandet, wirklich, fand er durch die Heilsarmee zum Glauben und wurde frei von seiner Sucht. Drittens, in meiner früheren Gemeinde, damals in Würzburg, da kam jemand zum Glauben, der bis dahin sehr stark im Okkultismus und in der Esoterik gefangen war. Und von Geschwistern hörte ich, dass die Befreiung ein sehr gewaltiger Kampf war, bei dem auch viel zu Bruch ging. Selber war ich Teilnehmer an einem Kongress mit John Wimper in Frankfurt. Und damals konnte ich aus der Entfernung sehen, vielleicht konnte ich 2 bis 3 Befreiungsdienste aus der Entfernung mitverfolgen. Und ich sah damals, dass viele Menschen über einen Menschen gebetet haben. Sie haben sehr lange gebetet. Und dass der Mensch, über den gebetet wurde, dass er einfach geschrien hat, gellende Laute, dass er manche haben um sich geschlagen und haben gekämpft. Eigentlich so, wie es in den Stellen war, in einigen Stellen, die ich vorhin auch vorgelesen hatte. Und 1991 las ich das Buch Endlich frei von Gabriele Trinkle. Das ist momentan nicht mehr im Buchhandel erhältlich. Und diese Gabriele Trinkle, sie schildert darin ihre Geschichte. Gabriele Trinkle wurde in Bamberg geboren, also nicht weit von uns entfernt. Und sie berichtet in diesem Buch, wie sie als Baby mit 6 Monaten mittels Zaubersprüchen von ihrer Tante dem Teufel übergeben wurde. Ähnliches ist dann nochmal passiert, als sie 4 Jahre alt war. Gabriele selbst wusste natürlich in ihrem späteren Leben erstmal nichts davon, aber die Auswirkungen, sie quälten sie Jahrzehnte. Und ich habe jetzt in dieser Woche dieses Buch nochmal durchgelesen. Es ist erschütternd. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Sie war zum Teil leicht ein bisschen behindert, dann später auf eine spätere Krankheit, die kam. Sie wurde von vielen, vielen Krankheiten geplagt. Sie wurde dann drogensüchtig, sie wurde medikamentensüchtig. Sie wurde Christin. Sie diente sogar als Missionarin unter den Prostituierten in Stuttgart. Und doch wurde sie nicht frei von diesen dämonischen Mächten. Die Dämonen erschienen ihr in der Regel nachts, wenn sie alleine war. Sie ist zu sehr vielen Christen gegangen, auch Vollmächtigen, und sie wurde auch frei von etlichen Dämonen. Aber der endgültige Sieg, der hat nicht stattgefunden. Die endgültige Befreiung hat sie dann erlebt mit 37 Jahren in einem stundenlangen Gebetskampf, auch bei einem Kongress mit John Wimber, und damals war ganz entscheidend beteiligt Maria Prehan, einige von uns kennen sie, die für sie gebetet hat und gekämpft hat. Und eine letzte Geschichte, ein Jahrhundert früher, im 19. Jahrhundert, Johann Christoph Blumhardt, der eine kennt sie vielleicht, der Kampf um die Gottliebin Titus. 2 Jahre kämpfte er, bis der Sieg über die Dämonen errungen war. Auch hier mit viel Geschrei, körperlichen Kämpfen, mit verschiedenen Krankheiten verbunden. Und auch da wird berichtet von verschiedenen Arten von Dämonen. Nur bei ihm ist es interessant, dass sogar die Dämonen befreit werden wollten aus der Hand Satans. Und von dieser Gottliebin wird berichtet, dass sie eine zuversichtliche, eine anhängende Christin war, wenn die dämonischen Angriffe sie in Ruhe ließen und sie wieder aller ihrer Sinne mächtig war, dann besaß sie eine Verständigkeit, eine Umsicht und Einsicht ins Göttliche, wie dies wenige Christen haben. Von daher, ich erkenne einen Unterschied zwischen Jesus und den mir bekannten Befreiungsgeschichten. Bei Jesus erfolgte die Befreiung augenblicklich, sogar aus der Ferne, wie wir gehört haben. Bei Blumhardt, bei Gabriele Trinkle und bei anderen war das ein mehrjähriger Prozess, bis sie siegreich waren, bis die Dämonen oder der Dämon aus ihrem Leben war und sie in Freiheit leben konnten. Amen.